Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Toskana ist für die meisten mit ganz viel Lebens- und Feriengenuss verbunden. Der schöne Flecken ist Italien in seiner Perfektion, würde ich sagen. Oder so grossartig präsentiert sich natürlich auch die Wein aus dieser Gegend. Livia Mehr, Geschäftsführerin von Mövenpick Wein, Zug, ganz herzlich willkommen bei uns. Schön, bist du da.
Danke vielmals, schön, dass ich da sein.
Gaston.
Buonasera.
Buonasera, ciao.
Ciao,
bello, come stai?
Oi, 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 sto grazie, sto bene.
Gut, ja. Dann gut.
Schon, gell? Ja. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt, aus dem Italien da.
Man hört ja viel über Italien, das ist wirklich so. Aber Toskana ist für mich wirklich so das Postkartenperfekte Italien, oder? Was mit allem, was drum.
Hallo, Florenz, rundum. Siena. Was ist noch dort?
Ich glaube, es verbindet ein bisschen alles. Also Pisa in der Nähe, Montepulciano. Nur schon der Weg bis runter, also von Zug aus. Ich habe das mal schon recherchiert, wie lange ich das nächste Mal brauche. Und wir wären gute 7 Stunden unterwegs. Und ja, nur schon die Reise dorthin. Ich glaube, es hat viele Plätzchen, aber Toskana, glaube ich, muss man schon mal gesehen haben.
Und es verlieben sich alle Toskana. Wer mal war, der wird immer wieder zurück. Du hast jetzt gerade den Weg angesprochen, Livia. Du warst erst gerade gewesen. Was sind so die Bilder, die dir jetzt gerade in den Sinn kommen? Was ist dir am meisten geblieben?
Ja, im Allgemeinen, wir sind geflogen, das muss ich halt auch noch schön sagen. Ich glaube, da würde ich privat darauf verzichten, da würde ich mir viel Zeit nehmen, wahrscheinlich mehr, als ich wahrscheinlich hätte, um dort runterreisen, überall noch ein bisschen anhalten. Aber kaum gelandet, Florenz, ganz in der Nähe, definitiv empfehlenswert, wenn man nicht lange Zeit einplant, also 3-4 Tage, wir sind 3 Tage gewesen. Und es ist wirklich sehr eindrücklich. Also man ist eigentlich kaum ist man auf der Strasse unterwegs, die Landschaft, die Hügel, die vielen Wälder, die sie haben, sehr eindrücklich und ja, sehr romantisch auf jeden Fall. Mhm. Zypressen überall, das ist wirklich eine schöne Sache. Mhm. Also so, wie man sich, glaube ich, Dolce Vita vorstellt. Mhm.
Du schmunzelst, hast du das auch so im Kopf?
Ja, ich war vor vielen Jahren. Weniger an der Küste im Landesinneren, aber das ist schon verrückt. Einerseits hast du das Mittelmeer, gell? Die Adria, ja, stimmt. Und auf der anderen Seite hast du halt die Hügel, ja, das schmeckt überall wunderbar. Das sind die Pinien dort an der Also die Küste, ich weiss gar nicht, ist wunderbar, ja, das sind natürlich auch meine Erinnerungen. Und die alte Städte halt, mittelalterliche Städte, gell? Es ist eine wunderbare Gegend und Florenz, finde ich, ist eine der wunderbarsten Städte.
Also ich glaube, wenn es jemanden gibt, der noch nie in Toskana war und uns jetzt zugelassen hat, dann Sommerferien sind ja schon gleich da. Es gibt diverse Weingegenden in der Toskana, eine, die raussticht und ich glaube, kann man schon sagen, zu den prominentesten und auch so hochwertigsten zählt, ist Bolgheri. Der Name taucht immer wieder auf. Livia, warum?
Definitiv. Also Bolgheri, sehr kleine Ortschaft an sich, sehr begrenzt. Mittlerweile etwa 80 Weinproduzenten, die sich das kleine Fleckchen teilen. Ich glaube, bevor das wirklich bekannt wurde, hätte niemand gedacht, dass das mal so ein Hype wird. Bolgheri hat einfach die super Gegebenheiten von Klima, Mikroklima, das Meer ist in der Nähe, Berge, verschiedene Bodenbeschaffenheiten, das macht das Fleckenerde wirklich sehr speziell. Und ich glaube, jeder, der schon mal in Bolgheri war, ist beeindruckt. Also ich glaube, das bleibt jedem mal.
Ich glaube, das Verrückte ist, das ist gar noch nicht so lange so ein grossartiges Gebiet, oder? Also, oder ein Gebiet für die so grossartige Wein. Warum?
Das ist definitiv so. Also, wenn man retour geht in der Zeit, eigentlich seit 2001, wenn man dort so 2000er-Wende ist, ist es noch relativ ruhig gewesen. Und das hat sich eigentlich die letzten 10 Jahre, würde ich sagen 10, 15 Jahre angefangen aufzubauen. Ja. Und darum haben dann alle Nachfolger eigentlich, die gemerkt haben, oh, dort gibt es wirklich gute Gegebenheiten für Weinanbau, haben sie sich dort gesammelt und es hat Weingüter mit wenig Hektaren und andere, die relativ schnell gewusst haben, dort müssen wir Boden haben. Ja.
Mhm. Aber du hast jetzt gesagt, es ist relativ klein, aber 80 finde ich, das ist jetzt, also das klingt nur noch viel.
Das klingt noch sehr viel, aber man kann mal ein bisschen die verschiedenen Weingüter anschauen und 70 Hektar wäre dann schon viel für, wenn ein grösseres Weingut 70 Hektar hat. Das sind meistens mehrere Parzellen verteilt, die sind auch nicht unbedingt direkt nebeneinander.
Hängen nicht zusammen, ja.
Das heisst, man hat auch über der Strasse eigentlich Richtung Berg und auch unter der Strasse Richtung Meer. über der Strasse, Sopra eigentlich, ist beliebter für eben die Weingüterböden. Dort sind die Böden besonders gut. Eher Richtung Wasser wird es natürlich nässer. Das gibt natürlich dann auch wieder Sachen, die man beachten muss in der Weinproduktion. Ist auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Und ja, 80 tönt noch viel, aber im Allgemeinen jetzt gesehen, heisst das nicht, dass die alle wahnsinnig viel Wein produzieren. Also kann sein, dass es wirklich ein kleines Familienweingut zwischen ihnen noch hat, wo kein Export zum Beispiel stattfindet, sondern alles im Land getrunken wird.
Aber die, die dazu mal sich entschieden haben, dort ein Fleckchen, ich weiss nicht, zu kaufen oder zu pachten, die haben eigentlich ja ein grosses Lotto.
Sie haben eigentlich Lotto, ja. Definitiv. Mhm. Also, und ich glaube, das ist eben genau das Händchen, was es braucht. Und da gibt es jetzt wirklich einige, die ein super Händchen haben. Mhm.
Wir kommen dann nachher noch zu denen. Mhm. Speziell natürlich zu einem ganz speziellen Weingut. Was sind denn so die Rebsorten?
Das ist eben im Bolgeri sehr spannend. Dort eigentlich vorherrschend allgemein Toskana, Sangiovese und Merlot. Das ist eigentlich die Hauptraube schon immer bei den Rotweinsorten. Und im Bolgeri, das ist eben dann sehr spezifisch dort. Viele haben dort nicht eine spezielle Qualitätsbezeichnung nutzen. Das heisst, wenn man Qualitätsbezeichnung bei Wein hat, hat jede Bezeichnung sehr, sehr spezifische Sachen, die sie erfüllen müssen. Sei es jetzt eben Traubensorten, die es nur aus einer Traube sein darf. Mhm. Und Bolger war eine der ersten eigentlich Gegenden, die hat, dem ein Schnippchen schlagen und gesagt, wir wollen lieber keine Qualitätsbezeichnung. Und ist das ein bisschen umgangen. Und es gibt eben dann auch, wir haben super Toskaner, die viel davon reden. Das ist genau so losgegangen, dass sie eigentlich Rebsorten haben, die sehr international sind. Also wir haben neben Sangiovese und Merlot auch Cabernet Sauvignon, wir haben Petit Verdot, Syrah. Das sind auch die Bordeaux-Sorten, die viele reden, vor allem eben die ersten zwei, die ich genannt habe. Mhm. Also es ist sehr international geworden auf dem kleinen Fleckchen.
Mhm. Aber jetzt eine blöde Frage, kann man es dann mit Bordeaux vergleichen?
Da musst du nicht mich anschauen. Das muss Livia uns sagen. Ja, nein, natürlich kann man, oder?
Definitiv. Aber
darf ich gleich noch schnell einen Anschluss? Du hast gesagt Merlot und Cabernet Sauvignon, oder? Gibt es denn da...
Merlot und Sangiovese.
Ja, aber...
Toskana, ja.
Aber Cabernet auch, oder?
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah.
Voilà.
Ja.
Und das ist wirklich, das ist ein Bordeaux, oder? Gibt es denn da wirklich keine Bestimmungen, wie viel von was? Oder andersrum, im Bordelais hast du rechts eher ein bisschen Merlot-dominant, links ist eher an dem Ufer, ist eher der Cabernet. Ja. Ist das da auch irgendwie so? Oder
darum haben
feel free, Freestyle?
Darum haben die eben gesagt, sie wollen die Qualitätsbezeichnungen eigentlich nicht unbedingt auf ihren Wein haben. Mhm. So sind sie viel freier. Natürlich gibt es bei jeder Qualitätsbezeichnung auf jeder Stufe ganz genaue Vorgaben und auch prozentual gesagt, was, wo überhaupt drin sein oder eben nicht drin sein, wie es eigentlich überall auf der Welt gibt. Wir kennen das auch aus Frankreich, dort der AOC zum Beispiel auf der Flasche steht, um da nicht ganz so tief hineinzugehen. Das ist genau das, was es ausmacht. Die haben gemerkt, die Bodenbeschaffenheiten sind so nahe am Bordeaux. Die können ganz andere Trauben mit super gutem, also wirklich genialem Bestand erzielen. Gute Qualität, super Qualitäten. Und die haben dann eben gesagt, ich will gar keine so eine Bezeichnung auf der Flasche. Ich will frei sein. Das heisst, die haben können selber anfangen zu assemblieren, wie sie wollen. Das heisst, mehrere Trauben mischen, um die Wein zu gewinnen. Und genau das macht es eben auch aus. Mhm. Und zurück wegen dem Bordeaux-Stil. Ja, da Bodenbeschaffenheit so ähnlich sind. Das Klima erstaunlicherweise sehr mithilft. Eben die Nähe zum Meer, also Bolgeri 5 Kilometer irgendwie vom Strand entfernt, das hat einen riesen Einfluss. Es bringt Kühle ins Land. Das heisst, die Reifung ist langsamer. Da sind wir wieder beim Bordeaux. Dort ist die Reifung auch bis jetzt noch relativ gemäßigt. Also wir haben eine langsame Reifung und das gibt dann die Qualitätswein.
Und das ist noch verrückt, wenn man vorhin gehört, es gibt es seit etwa 10 Jahren, oder? So richtig, dass es tätscht hat. Wie alt sind denn die Reben dort? Das müssen ja ganz junge sein. Also ich finde das noch verrückt, dass das dann so eine Qualität gibt.
Oder? Nein, Reben gibt es in der Gegend schon Jahrhunderte. Also okay. Es hat dort schon immer Reben gegeben. Die Frage ist immer, wie lange das die Parzellen sind. Wir kommen nachher noch auf das Weingut zu sprechen. Dort ist so 2001 angefangen, angebaut worden. Die haben auch Tests gemacht, welche Rebsorten wirklich geeignet sind. Und eben, ich habe von diesen Parzellen geredet. Also oben an der Strasse passt vielleicht die Traube besser und unten kann man sie gar nicht anbauen. Die haben auch getestet und man muss sagen, ja, eigentlich, ich würde sagen 20 Jahre. Aber Trauben gibt es eigentlich in Italien fast überall, wo Trauben abgebaut wird, schon seit Jahrhunderten. Klar. Also wenn man jetzt kurz so ins Veneto schaut, seit dem 16. Jahrhundert ist die Weingeschichte dort relativ gut aufgegliedert. Mhm. Also das gibt es schon immer.
Ja, und denke an die Römer, ich meine, die haben ja auch schon Wein.
Richtig, also Neubepflanzung. Aber eben, Bulgarien wird immer Wein haben. Also die haben auch sehr alte Reben, aber sie haben Neubestockungen gemacht wegen den internationalen Sorten.
Ah, okay.
Und man muss auch sagen, umso älter die Reben, umso weniger Ertrag. Also hat man natürlich schon auch geschaut, dass man ab und zu eine Parzelle wieder neu bestocken kann.
Das eine Weingut, das jetzt auch du angesprochen hast, das ist Boccio al Tesoro. Wer sich vielleicht mal erinnern, der Il Seccio von diesem Weingut, den haben wir auch schon da bei uns im Podcast vorgestellt gehabt. Und jetzt ist ein anderer Wein von diesem Weingut von euch zum Mövenpick-Wein vom Jahr 2024 gekürt worden. Er heisst Livrone, so ein wunderschöner Name, unglaublich. Vielleicht zuerst noch, wie kommt man eigentlich zu dieser grossen Ehre, dass man eben Mövenpick-Wein vom Jahr wird?
Ja, ich glaube, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei Mövenpick und eigentlich kann ich so im Allgemeinen sagen, wir arbeiten mit vielen Weingütern zusammen, wo wir seit Jahren lang eine gute Verbindung haben. Wir haben auch ab und zu noch jüngere Weingüter dabei, die für uns einen Wein des Jahres produzieren. Im Allgemeinen kann man sagen, es ist immer etwas, wo Weinanfänger, also jemand, der neu zum Wein kommt, und auch Weinliebhaber sollte können geniessen. Das heisst, der wird natürlich so ausgesucht, dass er möglichst vielfältig ist, so aber zusammenpasst, dass jeder den Wein kann geniessen kann. Egal, ob er sich mit Wein schon wahnsinnig gut auskennt oder eben noch nicht.
Da sind wir jetzt also gespannt.
Livrone? Let's have a look.
Wie 2024.
Oder ein Schluck.
Zum Wohl.
Ich muss da noch ein bisschen zirkeln.
Zum Wohl.
Helena.
Für die, die sich vielleicht noch erinnern an, eben an den Il Seccio, kann man ihn dann vergleichen?
Also im Allgemeinen kann man sagen, der Livrone ist etwas zwischen innen, zwischen dem Mediterra. Das ist eigentlich sozusagen der einfachste Wein. Das klingt nicht, also ist nicht negativ gemeint, aber ist sicher auch vom Verständnis her einfachste Wein. Ist eher ein bisschen süffiger gemacht gewesen, leichte Restsüße, rund. Der Seccio ist schon relativ nahe Richtung Bordeaux-Stilistik. Dort haben wir eine Würzung, dort haben wir eine Kraft drin. Manchmal ist auch so ein bisschen Noten Richtung Leder gehend. Das ist dann schon wieder ein bisschen etwas intensiver, kräftigeres. Livrone, ihr habt schon ein bisschen probieren können, ist etwas zwischendrin. Er soll Freude machen beim Geniessen, er soll zum Überlegen gleich bringen für die, die sich mit Wein mehr beschäftigen. Aber egal, ob man das mit Freunden an einem Abend gemütlich bei einer, sag jetzt mal, letzten so Jahreszeit, kühleren Jahreszeit geniesst oder dann zum Barbecue Fleischstück auf dem Grill und den kann geniessen. Also das ist ein Wein für wirklich viele. Also das deckt sehr viel ab.
Klingt spannend. Schmeckt fein, gell?
Ist fein.
Ich finde, er verbindet so viel. Er hat eine schöne Frucht, intensiv. Mich erinnert sehr an Pflaumen. Ich finde, das ist ein bisschen im Vordergrund für mich. Ich selber habe mir auch mal gedacht, ja, Pflaumen, so ein bisschen eingekocht, ein bisschen Milchschokolade. Ich weiß auch nicht, ich finde ihn sehr geschmeidig, hat eine schöne Säure, was ein Wein als Essensbegleiter halt soll mitbringen soll. Ja, und hat einen langen Abgang, finde ich. Er ist lang rum.
Stimmt alles und ich finde es noch verrückt, das ist Jahrgang 22. Sehr jung.
Ja, ja.
Also so einen 2-jährigen Bordeaux, ich weiß nicht, der so der Brüller wäre, oder? Und der da, der funktioniert, glaube ich, wirklich jetzt schon. Warum ist das?
Das ist natürlich Mischung im Allgemeinen 60% Merlot und 40% Cabernet Sauvignon. Merlot bringt so ein bisschen die Geschmeidigkeit, relativ zugänglich klein. Der Cabernet bringt hinten so ein bisschen den Rücken, das Rückgrat, eben auch ein bisschen mehr Pep, Würze mit, so ein bisschen schwarzer Pfeffer. Man muss natürlich sagen, der Jahreswein wird, wenn möglich, schon so gemacht, dass er relativ jugendlich schon trinkbar ist. Ja. Aber auch, dass man ihn eben, er heisst Wein des Jahres bei uns, weil man ihn das ganze Jahr erstens mal bei uns immer wieder degustieren kann. Und zweitens, weil man eigentlich die Reise begleiten kann. Der Wein macht jetzt schon sehr Freude, der macht im Sommer noch viel mehr Freude und ich glaube dann auch wieder auf die Festtage. Mhm. Wenn man dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Leute am Tisch ist und sich vielleicht auch nachher noch einen zweiten Wein, den grösseren Brüder, Seccio oder auch den Sondreia vom Weingut will, mal vergleichen. Und das macht so Spass, 12 Monate im Barrique, das merkt man, hat ein bisschen Holznote aromatisch.
Das stimmt,
das schmeckt man gut. Ja. So, es ist eine Mischung zwischen gebrauchten Fässern und neuen Fässern, französische Eichen, das spürt man, aber ich finde, es ist gut eingebunden, es ist nicht zu mastig sozusagen.
Wie lange kann man den behalten? Eben, die Franzosen kannst du ja je nach Qualität durch 20, 30 Jahre behalten, gell? Und da?
Das ist so. Also da, ich sage immer, wenn das meine Kunden fragen, den Wein kann man länger behalten, als ihr ihn werdet im Keller haben. Weil wenn man ein Fläschchen getrunken hat,
das ist geht es
relativ
Antwort.
Schnell, bis das Kistchen leer ist.
Ja, ja.
Im Allgemeinen würde ich sagen, ist das ein Wein, der auch kein Problem hat, über 5, 10 Jahre zu liegen. Er wird nicht so gewinnen wie ein Il Seccio, wenn man ihn lang liegen lässt. Ich denke, das ist etwas, das die Frucht auch noch ein bisschen behalten soll. Das wird sich abbauen, auch die schöne Säure, die er jetzt gerade zeigt. Ich würde den jetzt 5 Jahre und dann trinken. Eben, ich sage meistens, sind Partys grösser und der Wein ist schneller weg. Mhm. Aber wir haben sicher genug
an Stock. Bist du eine gute Verkäuferin?
Ja. Ja. Aber ja. Es ist wirklich so. Viele fragen, ja, wie lange? Dann sage ich, wenn man sich jetzt da nicht gar keine Ahnung, wie viele Flaschen im Keller legt, dann wird man die auch nicht vergessen. Es ist möglich, dass man den ohne Probleme lang haben kann. Aber es ist selten der Fall, dass das passiert.
Haben Sie etwas Gutes ausgesucht?
Ich glaube, das sehr empfehlenswert. Sehr gut gemacht.
Ja, absolut. Das ist ja eine Frau, die Winzer ist.
Ja, richtig. Marie-Lise Allegrini, wahnsinnig tolle Persönlichkeit. Also ich muss sagen, hat mich sehr umgehauen. Ich habe schon viel von ihr gehört. Und sie wird auch gerne immer wieder als eben, ist auch mal Winzerin des Jahres gewesen, allgemein im Vergleich bei vielen Frauen, die diesen Beruf machen, weit vorne. Es gehört natürlich zu einer Weinfamilie, die man in Italien schon seit Jahrhunderten kennt. Wir haben eben vorher von Weingeschichte geredet. Allegrini kennt man seit dem 16. Jahrhundert. Eben dort, damals noch Gebiet Veneto. Und das ist wirklich viel Weinpower im Hintergrund, die sie hat als Familiengeschichte. Sie selber, ganz eine tolle Frau, voll im Business. Also sie müsste ja eigentlich nicht mehr, sie hat auch zwei Töchter, die mithelfen. Da sind Generationen unterwegs.
Wow,
aber,
die haben so die Wiege gelegt bekommen.
Das ist, ich glaube, ich glaube, man kann dort nicht aus dem Weg gehen. Also ich glaube, es wäre in Italien auch nicht so gut, wenn ich würde sagen, du Mami, ich nehme dann das Weingut, dann mach nicht weiter. Also ich glaube, das käme nicht gut an. Ja, und sie haben eigentlich, also Marie-Lisa Allegrini, sie ist bekannt worden mit den Brüdern im Veneto, Valpolicella gegen Amarone. Und sie hat immer gesagt, ich will Toskana, ich brauche ein Weingut in der Toskana. Und so hat sie sich eigentlich ins Bolgeri verliert, 2001, mit ihrem Bruder Walter. Und dort haben sie ganz klein angefangen, mit der ersten eben klein, was auch immer klein, aber 7 Hektaren. Dann sind relativ schnell mal 11 dazugekommen. Am Schluss haben sie eigentlich jetzt 4 grössere Parzellen, 70 Hektare. Ja, und es ist schon eindrücklich, ihre Familiengeschichte und was sie auch antreibt. Sie ist sehr Perfektionistin, was wirklich ja auch über so Jahre, wo man das macht, das muss einfach so sein, weil ich glaube, sonst würde man das nicht so lange machen.
Ist sie damit Önologin oder geht sie raus? Also ist sie eher im Keller, geht sie raus oder ist sie eher die das Marketing für sie prügelt? Also alles wird sie ja wohl nicht können machen in so einem riesen Betrieb, oder?
Das ist so. Sie wird nicht alles in dem Sinne selber machen, macht sie auch nicht mehr. Aber sie ist überall dahinter. Also ich bin überzeugt, sie weiß alles, sie hört alles und sie sieht alles. Man spürt die Leidenschaft sofort. Wenn man also nur schon die Hand gibt, weiß man, die Frau weiß, was sie macht.
Okay.
Sie ist sehr interessiert in alles. Sie hat natürlich überall ihre Leute, ihre Fachleute. Ich muss auch sagen, der Önologe, der Christian Gocco, ist auch ein toller Mensch. Der hat auch das Gespür und weiß genau, was sie eigentlich sucht.
Ah.
Das ist eine ganz gute Zusammenarbeit.
Dream Team.
Und die sind alle sehr, sehr toll. Es war auch sehr ein familiärer Umgang gewesen, obwohl sie eben genau sagt, oh, das will ich oder das will ich nicht. Es war wirklich fantastisch.
Aber trotzdem, auch wenn es jetzt die Familie die Wiege gelegt bekommen hat und eben schon wahnsinnig weit zurückgeht, das, alles, das braucht ja schon Mut, dass du neu mit anfängst. Also eben, Sassi Gaia ist ja so ein Begriff, oder? Also ich meine, können sich ja die wenigsten leisten, kann er noch nie einen gehabt, ich weiß es nicht. Aber dass du neben so jemandem anfängst, Wein bauen, das braucht ja schon noch das braucht wahnsinnig viel Mut.
Also ich glaube, dadurch, dass sie das in die Wiege gelegt hat, ist das schon mal sicher ein Pluspunkt für sie gewesen. Sie ist in das Bulgari-Gebiet gekommen mit dem Bruder, mit dem Walter. Der ist leider relativ gleich verstorben. Aber auch durch ihn sagt sie, sie will unbedingt weitermachen. Also sie hat auch, es gibt auch ein Wein, wo ihm gewidmet ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Push hinten dran, dass sie sagt, nein, da machen wir weiter und ich will mich beweisen. Und sie hat auch über die Jahre gezeigt, eben, sie hat Ornelia nebenzu, sie hat Sassigeier nebendran, so Weingüter, die viele kennen, obwohl sie noch nie einen getrunken hätten. Und auch Wein nicht kennen. Also jemand, der das nicht kennt, kennt die Namen
ja,
mit Wein.
Ja, aber Schwischato Petrus oder so, das denken wahrscheinlich auch die wenigsten im Leben und man kennt es.
Und sie ist wirklich sehr ehrgeizig und ich glaube, das pusht sie immer weiter. Also, und ihre Weine werden immer wieder auch blind verkostet, eben auch mit Bordeaux-Stilistik. Also da, das wird immer höher angesiedelt. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist das, wo der Ehrgeiz in ihr drin, wo sagt, denen zeige ich es.
Wahnsinnig. Ja. Wie muss man sich das Wein gut vorstellen? Es ist nicht wahnsinnig gross, so wie du beschrieben hast. Das ist nicht so pompös. Und ich kann mir vorstellen, so Sassigeia oder so nebendran, die haben wahrscheinlich riesige Eingangstore und Pforten und Zeug und Leuen vorne dran. Also Steinleuen haben sie doch so gerne dort. Oder irgendwie so Säulen und so. Wie ist es dort? Ist das so bescheiden? Oder ist das auch so vielleicht ein bisschen eine Allee? Oder?
Also man kann sich so vorstellen, man denkt immer, es ist riesig und prunkvoll, dass wir erkennen die Weingüter auf jeden Fall. Wir sind überall ein bisschen durchgefahren. Eben, wir haben von diesen Alleen geredet, sind wir auch durchgefahren, links und rechts. So schnell kann man gar nicht links und rechts schauen. Also eigentlich hätten wir noch zwei, drei Mal auf- und runterfahren, dass wir alles gesehen hätten. Aber das ist eher bescheiden. Also obwohl der Name eben allgemein, je nachdem gross ist, ist es relativ bescheiden angeschrieben. Viel noch so wie früher. Das heisst, eben vielleicht beim Eingang hat man links und rechts Betonpfeiler oder Natursteinsachen gehabt. Dort hat man den Namen angebracht. Mhm. Es ist nicht so riesig. Und man muss sich auch vorstellen, es heisst nicht unbedingt, dass wenn auf dem Rebberg das wie gutes Haus ist, wo jetzt Pochato Sora drauf steht, dass dort auch noch vinifiziert werden kann. Ja. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die man hat. Viele müssen das ausquartieren, dass es nicht mehr alles beieinander hat. Also die Weinkeller, die manchmal sparig stehen, die man kennt von den Reifenkeller, sind nicht unbedingt noch am gleichen Ort wie die Rebberge. Mhm. Da findet es eigentlich Transport von der Traube entweder sehr früh, also viele machen dann noch Nachtlese, also wenn die Temperaturen noch tief sind, statt, oder sie bringen sich Kühlwagen bis an die Verarbeitung hin. Und das ist dann manchmal auch nicht mehr so romantisch, wie man sich das manchmal vorstellt. Die Kellerei selber ist sehr beeindruckend, sehr modern, also muss man sagen.
Aber sie machen es auf ihrem Gut, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche.
Sie haben separat auch noch ausgelagert, weil der Platz einfach nicht mehr lange
ist. Eben, es ist wegen Platzverhältnis, das ist der Grund.
Das ist
das
Problem. Die Anfahrten mit den eben Lastwagen und Trauben, da will man dann, ja, da haben sie auch müssen ausquartieren. Sie sind auch nicht mehr so in romantischer Lage, was das angeht. Ich kenne das von vielen Weingütern, dass man das entweder dann vielleicht den Barrikeller noch im eigenen Haus im Keller kann lagern. Manchmal ist es gar nicht möglich, wegen der Gegebenheit allgemein, dass der Umbau nicht erlaubt ist, dass es heute überhaupt machbar ist, dort innen noch Wein so zu produzieren. Und das machen viele Weingüter. Aber wenn man selber immer so ein bisschen das Romantische im Kopf hat, dann denkt man zuerst mal schon, was da innen? Wein? Und dann gehen die Tore auf und dann sieht man, wow, neue Barrik, auch die Stahltänke, die es hat, das braucht Platz. Und das ist dann manchmal nicht mehr so romantisch. Die Lage selber, wo wir zu Mittag gegessen haben, wir haben wunderschön dürfen zu Mittag essen, so in den Rebenen, also Olivenbäume.
Was
haben
wir gegessen? Komm, erzähl. Toskana ist natürlich auch Essen.
Also wir haben eigentlich gefühlt nur gegessen und getrunken.
Ja, das gehört
es ist
schon dort.
Es ist das eine, da gibt es andere. Also jetzt eben auch Essensbegleiter jetzt zum Jahreswein, das ist wirklich das ist so vielseitig. Also von einem Geschmorgericht, wir haben Brasato zum Mittag, aber zuerst zur Vorspeise noch eine kleine Portion Lasagne. Ich habe eigentlich gemeint, das hätte schon gelangen.
Primo, oder?
Und Panna Cotta, ein Klassiker zum Dessert. Und wir sind wirklich, das Wetter ist nicht so wirklich vom Schönsten gewesen. Also alle so, wow, wir haben sicher super Wetter, blauen Himmel und ich so, nein, es hat geregnet. Aber das hat ja nichts ausgemacht. Also die Leute, die Gastfreundschaft, das Essen, der super Wein dazu, passend ausgesucht.
Scheint zu
also ich weiss, ich gehe das nächste Mal länger und nehme mehr Zeit mit. Ja. Und dann habe ich sicher auch mehr Glück mit dem Wetter.
Du hast jetzt eben gesagt, Essensbegleiter zum Livroni, Schmorbraten, logisch. Aber es passt, also wenn ich jetzt so schmecke und nochmal, kann ich mir vorstellen, Wir können es zum Primo essen, wie du gesagt hast, zu der Lasagne. Ja. Also trinken, wir können das Primo dazu essen, wollte ich eigentlich sagen.
Oh, passt
können wir gut
das, passt
Pasta dazu oder es ja, passt sicher. Alles eigentlich?
Pasta, Pizza, wenn man es einfacher will gestalten, auch mal ein Aperorist, also so viele Plättchen, wie ich glaube gegessen habe in diesen 3 Tagen mit Trockenfleisch und Käse, habe ich schon lange nicht gehabt.
Käse, stimmt. Das passt natürlich perfekt.
Vor allem mehr so ein bisschen Hartkäse natürlich. Aber das ist natürlich hervorragend. Mhm. Also eben, ich denke jetzt schon, Terrassenwetter draussen, das Blättchen vielleicht schon am 5. Er hat nicht so viel Volumenprozent. Da können wir uns gut. Da können wir uns auch im Sommer mit dem nochmal zusammensetzen. Absolut, absolut.
Ich wollte nochmal testen, ob das stimmt, was du da alles sagst.
Ich muss noch ein bisschen. Ich mag mich noch erinnern an die Flasche vom Secho. Die sieht relativ ähnlich, also die Flasche tätig, die sieht relativ ähnlich aus.
Ist das mit dem?
Entschuldigung. Ist auch nicht schlecht, gell? Es hat doch noch irgendetwas auf sich mit dem Fluss.
Ja, also im Allgemeinen, Marilisa legt sehr viel Wert auf die Natur. Mhm. Und das spiegelt sich eben auch in ihren Etiketten. Il Secho ist der Fluss, Secho, der schlängelt sich noch ein bisschen
mehr. Das ist der, gell?
Livrone ist auch ein Fluss, der fließt durch die Reblage. Darum hat sie gefunden, hey, der bringt meinen Reben so viel. Das muss aufs Etikett. Da haben wir jetzt hat sie Presse drauf. Und das ist so ein bisschen klassisch. Sondraia ist ein Reblag, die heisst Sondraia. Ihr ist das wichtig, dass das wieder gespiegelt wird. Mhm. Genau. Und darum auch der Name.
Okay. Ist nämlich auch schön da, die goldige Zypresse, gell? Genau, und ich habe gedacht, der blaue, der, natürlich, wenn man weiss, dass der Livrone ein Flüssli ist, dann ist es klar.
Macht oder? Alles wieder Sinn.
Ja, natürlich. Ja.
Und schön. Sehr diskret. Es ist
Ich glaube, da hat sie wirklich
schaurig Stil, aber diskret.
Stilvoll gemacht, sehr elegant. Extrem. Gleich ein Wiedererkennungswert. Also du hast jetzt gerade gesagt, ja, der Il Secho hat doch auch. Und das hat sie gemacht. Sie haben neue Etiketten gemacht, kann noch nicht so lange eigentlich. Ich kenne jetzt den grösseren Bruder, den Sondraia, noch mit anderen auch Etiketten von früher. Und jetzt hat sie das alles, ich würde sagen, fast zur Perfektion, das immer wieder ehrgeizig angepasst. Aber gleich ins Moderne gezogen, mit einem Wiedererkennungswert, wo ich würde sagen, auch wenn du dich vielleicht nicht mehr an den Namen würdest erinnern. Also das Etikett garantiert.
Das ist eine visuelle Erinnerung.
Richtig,
gell?
Ja.
Ja, aber es ist wirklich so, magst du dich noch erinnern,
wenn
du jetzt so anschaust?
Ist urudisch.
Es ist
ja absolut.
Ein Zeitchen her.
Ja.
Aber es hat
weiss
etwas,
gell? Ich weiss nicht, ob ich es zuordnen zum Weingut. Aber es stimmt, dass das Visual, also wie sagt man dem? Ja, das Etikett.
Das Visuelle.
Halt, das Visuelle, das brennt sich ein, das stimmt. Ganz einfach und gleich prägnant.
Sehr clever, sehr clever.
Schöne Farben übrigens auch mit dem Blau.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine von ihren Lieblingsfarben, so wie ich das herausgefunden habe. Also vom Ort, ja, du bist gut angezogen. Du hättest ihr jetzt hier farblich auf jeden Fall
ihr gefallen.
Gar gematcht.
Hast du extra gemacht?
Ja, unbedingt. Ah ja, sie ist hier auch blau. Ja.
Sie ist da, also, sage ich, ist eine von ihren. Ja, es ist wirklich etwas, was sie, glaube ich, auch sehr gerne hat. Ja.
Also absolut zum Empfehlen. Der Möwenpick Wein vom Jahr 2024. Nochmal habt ihr sehr gut ausgesucht. Und wenn man so ein bisschen Geschichten hinterhört, hat man ihn gerade noch mehr gerne, nicht? Gell?
Ist wirklich mega fein.
Ja.
Ja.
Jetzt lassen wir euch natürlich nicht mit leeren Händen gehen. Also ich meine nicht euch, aber ich meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Man darf uns schreiben auf weinfach@mövenpick-wein.ch und wir verlosen nicht eine Flasche, nicht zwei, nicht drei, sondern eine Magnumflasche von diesem feinen Livrone. Du hast vorher angesprochen, eben so ein Aperorisch oder was auch immer, etwas Schönes mit Freunden, da sollte eine Magnumflasche lange. Schreibt sie uns auf weinfach@mövenpick-wein.ch und mit ein bisschen Glück gehört eine Magnumflasche Livrone Mövenpick Wein vom Jahr 2024 rein. Wir wünschen jetzt schon ganz viel Glück und bedanken uns für die wunderbare Reise in der Toskana. Wow, es macht gerade Lust auf mehr. He?
Ja, irgendwie schon. Mm-hmm. Komm,
danke vielmals.
Also auf Wein und auf Reisen und auf Toskana.
Beides.
Fröstli. Danke vielmals, Livia, dass du bei uns gewesen bist.
Danke auch vielmals.
Alle Wein.
Zum Wohl.
Fröstli. Und auch Ihnen daheim, Prost und bis bald.
A bientôt.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.